Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um das Thema Kauf und Verkauf von Agenturen. Glaube ich, für ganz viele Dienstleister eine spannende Geschichte. Und mit wem kann man darüber besser sprechen als mit einem entsprechenden Dienstleister, der sich für M&A-Aktivitäten einsetzt und seine Kernkompetenz darin hat? Und genau mit so jemandem bin ich verbunden, nämlich mit Marian Gerster. Hallo Marian erstmal.
Hallo Heiko, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Marian, du bist Gründer von Zumera und wenn ich das richtig verstanden habe, Zumera ist ein Dienstleister, der sich genau mit diesem Thema M&A und gerade mit dem Schwerpunkt Agenturen, um den Schwerpunkt Agenturen kümmert, richtig?
Ja, genau. Wir unterstützen Unternehmer bei Transaktionen, mittelständischen Größenordnungen, sind dort mit einigen Kollegen unterwegs und insbesondere ich und mein Team kümmern uns dabei viel um den Marketing-Media-Sektor und dort eben insbesondere um das Agenturgeschäft.
Wann beginnt für dich eigentlich eine Agentur? Also wie viel Mitarbeiter muss ein Unternehmen haben, dass du sagst, das ist eine Agentur? Und vielleicht in Abgrenzung dazu, bis wann ist es ein, ich würde es jetzt mal als größeres Team beschreiben, aber du hast da vielleicht ein anderes Wording für.
Ja, ich glaube, das ist spannend. Das sind ja auch Themen, die wir dann immer diskutieren. Wann ist es eher ein Team-Move und wann verkauft man dann auch ein Unternehmen? Ich glaube, bei uns beginnt das Geschäft irgendwo ab 30 bis 50 Mitarbeitern und ich würde sagen, da kann man das Ganze dann doch auch als Agentur bezeichnen. Genau, da fangen wir an mit zu beraten, oft auch schon weit vor einer Transaktion, um das Unternehmen entsprechend aufzustellen und dann eben aber auch über den Transaktionsprozess hinweg.
Und ich sag mal jetzt so 20, 25 Mitarbeiter ist für dich in der Tat noch ein Team?
Ja, ich denke, viele blicken da wahrscheinlich eher auf eine Art Team-Move. Ich denke, wenn man 20, 25 Mitarbeitern hat, die extrem spezialisiert in einem bestimmten Bereich sind, mit einem wahnsinnig tollen Kundenportfolio, dann kann man hier durchaus auch einen Unternehmensverkauf anstreben. Nichtsdestotrotz sieht man öfter auch in diesem Bereich noch eher Team-Moves, wo man 10, 15 Leute eben für sich mitgewinnen möchte und so dann eigentlich eher mit den Führungskräften verhandelt, als jetzt sozusagen eine gesellschaftsrechtliche Transaktion über die Bühne zu bringen.
Es gibt es ja gerade im Rahmen der Inflation die Idee von Agenturen, dass sie ihre Honorare gerne steigern möchten. Das kann man natürlich verstehen, weil das möchte man ja eigentlich immer. Aber in welchen Bereichen würdest du sagen, ist es nachvollziehbar? In welchen Bereichen würdest du es abgrenzen? Ist es zwar auch nachvollziehbar, aber dann eher so ein, ich nenne es jetzt mal ein Klagen auf hohem Niveau?
Ja, das hört man natürlich immer wieder. Und wir als M&A-Berater schauen natürlich auch auf das Profitabilitätsprofil des Unternehmens. Ich denke, wenn man in sehr spezialisierte Bereiche reinschaut, sieht man durchaus profitable Agenturen, die entsprechend auch hohe Honorarumsätze generieren und auch sozusagen auf Kopf hohe Umsätze. Ich denke, es gibt dann Bereiche, die aktuell auch sehr gehypt sind. Mal schauen Richtung Social Media, Performance-Agenturen, wo vielleicht die Abgrenzung gar nicht so einfach ist zum Wettbewerb und dementsprechend der Preisdruck auch extrem hoch. Da würde ich persönlich jetzt vermutlich sagen, das ist dann auch ein Bereich, wo man sich bewusst sein muss, dass wenn man dort nicht ein klares Profil sich aufbaut als Agentur, dass es dann schwierig sein wird, seine Umsätze eben zu steigern beziehungsweise pro Kopf.
Sag mal ganz kurz, in welchen Bereichen ist es besonders notwendig, sein Profil zu schärfen?
Ich denke, wenn man einmal den Agenturmarkt versucht, etwas zu clustern, dann hat man ja die strategisch positionierten Agenturen, auch Beratungshäuser, die auf relativ hohem Level beraten, wenn es um das Thema Markenberatung geht, strategischen Input liefern. Die klagen aus meiner Sicht recht wenig. Die sind in der Lage, attraktive Margen zu erzielen. Und dann kann man da sozusagen entlang des Unternehmens und entlang der Hierarchie eines Marketing-Departments schauen, wo die anderen Agenturen angedockt sind. Und ich denke, je tiefer man dort reinschaut, desto höher wird dann auch der Druck. Man kann beim CRM-Manager aufgehangen sein und dann sozusagen ja eher einzelne Kanäle verantworten und ist da natürlich auch austauschbarer als eine Lead-Agentur, die weiter oben im Unternehmen angesiedelt ist. So schauen wir oft darauf, so schauen auch Käufer auf das Thema, die sich natürlich wieder fragen, wie gut ist mein Target eigentlich positioniert, um zum Beispiel ja Cross-Sellings zu betreiben mit anderen Agenturen, die ich im Portfolio habe. Ja, ich denke, das hilft vielleicht mal, um das so ein bisschen zu clustern. Ich denke, ansonsten ist es natürlich extrem wichtig, diesen Edge sich zu erarbeiten, jetzt auch aktuelle Trends zu nutzen. Ich meine, das Thema KI war ja auch in deinen Podcast-Serien ein ganz großes Thema und sollte die Agenturen, glaube ich, auch extrem beschäftigen. Wir hören es auf jeden Fall aus dem Markt heraus, dass es das ist, was alle umtreibt. Manche nehmen es als extreme Chance wahr und entwickeln dort schon seit einigen Monaten auch neue Produkte. Und ich denke, das ist wiederum eine Chance, um auch ja hohe Umsätze zu generieren und eben ja attraktive Produkte auch vertreiben zu können. Gleichzeitig ist, glaube ich, auch der Trend des weniger regionalen Fokuses auf der Kundenseite ein Problem. Es werden jetzt oft auch ausländische Agenturen mit in die Pitch-Prozesse eingeladen. Das Regionalitätsargument zählt nicht mehr ganz so stark. Von daher muss man natürlich auch darauf achten, dass man hier jetzt nicht durch überhöhte Preise aus dem Wettbewerb rausfliegt und aus dem Pitch-Prozess da einfach andere dort auch teilnehmen und die Chance eben nutzen, den Kunden für sich zu gewinnen.
Nochmal kurz auf das Thema KI zurückzukommen. Das sagt sich natürlich so einfach. Wir nutzen jetzt auch KI, aber das ist ja im Detail doch ein bisschen komplizierter, weil ich natürlich auch einen ganz anderen Fokus habe. Und die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt mal von einer mittelständischen Agentur spreche mit 50 Mitarbeitern oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, denen muss ich dieses Thema ja auch zutrauen. Und sich nur auf die Fahne zu schreiben, wir können jetzt auch KI, damit ist es ja nicht getan, richtig?
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, es gibt zwei Ansätze, die wir im Markt sehen. Der eine ist, Effizienz zu steigern durch KI. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen kurz gedacht, weil natürlich auch der Kunde irgendwann realisieren wird, dass die Themen vielleicht schneller gehen und gerade wenn man in einem Tagessatz- oder Stundenabrechnungsmodell steht, das dann auch unter Druck gerät. Ich denke, der zweite Ansatz, Qualität mit reinzubringen in die Prozesse und nochmal tiefer in der Lage zu sein, ja zum Beispiel Recherche zu betreiben und auch die Zeit der Berater und Werber darauf zu verwenden, wirklich ja strategische und konzeptionell wichtige Themen zu erarbeiten, das ist aus meiner Sicht der vielversprechendere, wo man sich einfach nochmal ja ganz klar absetzen kann vom Wettbewerb, wo man in kürzerer Zeit bessere Qualität generieren kann. Ich denke, das ist ein Weg, der durchaus vielversprechend ist. Aber klar, mit 50 Mitarbeitern sich noch das Thema KI mit vorzunehmen, ist durchaus ein anspruchsvoller. Da stimme ich dir zu.
Ich wollte nochmal kurz auf das Thema Profilierung zurückkommen, was wir vor ein paar Minuten schon mal besprochen haben. Und würde gern wissen, ob ich dich da richtig verstanden habe. Also eine Agentur, die eher strategisch einsteigt, die eher strategisch einen Kunden beraten kann, die hat weniger Probleme, ihren Tagessatz oder ihr Honorar, wie auch immer, durchzubringen, als eine Agentur, die sozusagen die verlängerte Werkbank eines Kunden ist, weil sie damit austauschbarer wird. Beispiel, was mir dazu einfällt, was dann eben relativ weit weg vom strategischen Bereich ist, und da würde ich gerne wissen, ob da mein Verständnis richtig ist, wären dann zum Beispiel Agenturen oder Dienstleister, die stärker so in diesem Produktionsbereich, also relativ weit hinten an der Werkbank tätig sind. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube zum Beispiel eine Agentur, die sich auf das Thema Production fokussiert, aber auch eine Agentur, die einen bestimmten Channel beherrscht, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing, eben ganz tief sozusagen in der Wertschöpfung verankert ist. Ich denke, die geraten dann durchaus unter höheren Preisdruck. Wobei es natürlich, ich meine, die Agenturwelt ist vielfältig. Das Thema Produktion wird von der Käuferseite interessanterweise gerade sehr aktiv sich angeschaut. Wer dort die Hypothese ist, dass die Produktionsumsätze nicht ganz so stark vom Einkauf kontrolliert werden und öfter mal daran vorbeikommen und man so dann doch nicht in diesen ganz extremen Preisdruck reinkommt. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Trend, der sich ja schon über Jahre hält, dass dann in den großen Corporates die Einkaufsabteilung fast mehr zu sagen hat als der Marketingleiter und dementsprechend die Preise auch unter Druck geraten. Und da ist der Ansatz, dass man die Produktionsumsätze vielleicht besser daran vorbeischiffen kann und so nicht ganz so unter Druck gerät und auch höhere Umsätze generieren kann.
Meinst du in der Tat, der Einkauf hat bei den großen Companies, also bei den großen Kunden, immer noch mehr zu sagen? Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das vor einigen Jahren noch so war, aber dass das da durchaus mittlerweile so einen Ausgleich wieder gegeben hat. Siehst du das anders?
Ja, du sprachst etwas vom Agenturklagen und ich denke, wenn man da genau hinhört, sind das durchaus immer wieder Themen, die aufkommen und wo große Netzwerke sich eben auch überlegen, wie sie sich dort strategisch aufstellen. Ich habe durchaus aber auch schon gehört, dass die ganz ganz Großen dort auch realisiert haben, dass nur über Preisdruck die Kreativität nicht unbedingt steigt, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, sondern dass es natürlich auch wichtig ist, hier mit kleinen Agenturen entsprechend so umzugehen, dass man auch über Jahre hinweg gute Partnerschaften aufbaut und eben nicht so starke Wechsel hat, wie es vielleicht vor einigen Jahren auch noch in den Portfolios dann war. Also ich denke, da ist ein gemischtes Bild, was ich mitbekomme. Die Großen versuchen sich dort aufzustellen, überlegen sich sehr strategisch, wie man dem Einkauf da eben auch entgegenwirken kann. Bei den Kleinen ist es sehr vermischt, je nach Kundengruppe.
Aber dieses Thema Profilierung, dieses Thema eindeutige Positionierung im Gegensatz zur Frage oder im Gegensatz zur Antwort vieler Agenturen, auch vieler mittelständische Agenturen, wir können alles, Stichwort 360 Grad, Full Service, wie immer man das auch nennen mag. Gerade bei diesen Agenturen wäre dein eindeutiger Rat zu sagen, sich eindeutig zu positionieren, beziehungsweise diese 360 Grad, ich denke, davon Abstand zu nehmen, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, es ist ja ganz spannend, dass es einen Trend zur Konsolidierung gibt und auch zu Full-Service-Agenturen. Das wiederum heißt, dass der Käufer, das kann jetzt ein Finanzinvestor sein, aber auch ein Stratege, das Ziel verfolgt, eine Agenturgruppe zu bauen, die in möglichst vielen Bereichen gut aufgestellt ist. Das könnte man ja zunächst meinen, dass ich dann selbst auch eine Agentur baue, die Full-Service-Ansatz verfolgt. Aus unserer Sicht ist das aber weniger zielführend. Der Investor schaut eben sehr, sehr stark aktuell auf Spezialisten, schaut sich Themen in Verticals an und möchte so die passenden Zukäufe tätigen, um dann in den verschiedenen Bereichen eben exzellent aufgestellt zu sein. Und da wird eben sehr strategisch drüber nachgedacht, welche Agenturen sind sehr hoch angesiedelt wiederum in der Hierarchie des Marketings. Die sind vielleicht ein idealer Player, um die Bälle zu verteilen im Netzwerk. Die bekommen viel mit, sind teils auf C-Level unterwegs oder dann eben eine Ebene darunter, wissen, was die Painpoints gerade sind und sind so in der Lage, ihre Kollegen aus dem Netzwerk zu platzieren für spannende Themen, während dann eben die sehr spezialisierten Häuser diese Bälle aufnehmen und so auch Mandate gewinnen, indem sie eben das Spezialistendasein zeigen können und so auch überzeugen. Also aus unserer Sicht ist es sehr stark aktuell, ein Spezialist zu sein, da gut aufgestellt zu sein, Mitarbeiter zu beschäftigen, die extrem gut ausgebildet sind, über die Jahre sich sozusagen zu Experten entwickelt haben. Und so stellt man aktuell sich auf, um ein attraktives Target dann auch zu sein für einen Käufer.
Lass uns über Attraktivität von Targets reden, lass uns über Geld reden, also im übertragenen Sinne jetzt. Aber was würdest du denn von einer Agentur, mal unabhängig von der Größe, mal unabhängig von dem, was sie leisten oder wo sie positioniert sind, was sollten die denn an Rendite erwirtschaften, wo du denkst, das ist interessant? In welchen Bereichen ist es denn nicht interessant?
Aber das ist schwierig, das über alle Agenturen hinweg zu verallgemeinern.
Aber, jetzt, Marian, jetzt wollen wir mal verallgemeinern.
Wir versuchen es mal, genau. Ich denke, was wir sehr, sehr häufig sehen, sind Margen nur zwischen 15 und 20% aus EBITDA. Ich denke, da ist man gut aufgestellt. Je höher, desto besser natürlich. Wenn ich ein Stratege bin, der auf Markenebene berät, sehen wir auch durchaus mal 30% plus. Das kann natürlich ein extremer Verkaufsgrund auch sein. Wir haben aber auch schon Spezialisten gesehen, die technisch extrem stark aufgestellt sind, die Dienstleistungen anbieten, die eben der Wettbewerb nicht so einfach abbilden kann, die sich da einen extremen Edge aufgebaut haben und so eben auch mit super attraktiven Margen nördlich der 25% unterwegs sind. Das ist, glaube ich, so die Bandbreite, die ich da mal nennen würde. Und insbesondere auch das Wachstum ist natürlich eins, was man nicht vergessen sollte dabei, wenn man zeigt, dass man über die letzten Jahre ein starkes Topline-Wachstum, also auf dem Umsatz, hingelegt hat und da auch eine Story aufzeigt, wie das weiter sich entwickeln könnte, kann man viel auch wettmachen. Also es geht nicht immer nur um das, was unterm Strich dasteht, sondern auch um die Story in der Zukunft und ein weiteres Wachstum, was man auch gemeinsam mit einem starken Partner realisieren kann.
Wenn ich so das Agenturklagen über zu geringe Honorare höre, habe ich so den Eindruck, dass diese 25% eher die Ausnahme sind. Wie siehst du das?
Wir sehen da durchaus einige, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Man muss immer sagen, es gibt auch etwas Bereinigungspotenzial. Also ich sprach jetzt schon von der bereinigten EBITDA-Marge. Also wir als Berater schauen da ja sehr tief auch in die Umsätze rein, schauen in die Kostenstruktur, schauen auf die Geschäftsführergehälter beispielsweise. Und je nachdem, ob die Geschäftsführung an Bord bleiben möchte oder vielleicht auch rausgeht, würden wir da auf ein marktübliches Niveau auch bereinigen und kommen dann doch in vielen Fällen in solche Regionen rein. Was, glaube ich, nicht zu vernachlässigen ist, und auch da hört man immer wieder Klagen, ist die Umsatzqualität. Also was für eine Art von Umsätze generiere ich überhaupt? Sind das sehr planbare Umsätze? Habe ich feste Retainerverträge oder Kunden über einen sehr, sehr langen Zeitraum, wo ich eine extrem hohe Planungssicherheit habe? Oder sind das sehr vereinzelt auftretende Umsätze von immer wechselnden Kunden, die ich im Prinzip nicht mal einen Monat im Voraus schon einbuchen kann? Das bestimmt tatsächlich extrem stark auch die Bewertung. Und je planbarer ich aufgestellt bin, sozusagen auf dem Spektrum in der Exzellenz wäre das ein SaaS-Modell, was man in der Agenturbranche natürlich etwas weniger häufig sieht. Aber ein Spotify beispielsweise kann natürlich über Jahre hinweg mit statistischer Relevanz ihre Umsätze vorhersagen, während ich im Agenturmodell in vielen Retainer-Geschäften auch sehr, sehr gut planen kann, aber teils eben auch im totalen Projektgeschäft drin bin. Als Markenagentur habe ich oft ein Markenprojekt, das treibe ich voran und muss mir dann sozusagen in einem Pitch-Prozess einen neuen Kunden suchen. Das ist natürlich wesentlich weniger attraktiv für einen Käufer, weil er sich einfach unsicher ist, ob er das in der Zukunft auch so gut hinbekommt.
Na ja, gut, aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Retainer-Verträge geringer geworden sind. Das ist auf alle Fälle so meine Beobachtung, und dass die Projektgeschäfte entsprechend zugenommen haben, oder?
Das würde ich auch so bestätigen. Ja, ich denke, es gibt Bereiche, wo Retainer immer noch das Übliche sind. Wenn ich in die Kommunikationsagenturen reinschaue, dann ist es durchaus üblich, aber es wird immer mehr angereichert durch Projektumsätze, und ich glaube, das verschiebt sich sehr stark in die Richtung, die du erwähnt hast.
Also ich habe letztens mit einer kleineren Agentur gesprochen, die haben gesagt, sie dachten eigentlich, dass sie irgendwie gut aufgestellt sind, aber weil sie das Feld dessen, was sie da tun, mit Branchen relativ weit oder relativ weit beackern. Und dann stellt sich heraus, dass es irgendwie innerhalb von kurzer Zeit drei Einschläge gab, die sie irgendwie getroffen haben. Und da habe ich mich dann schon gefragt, dieser Blick in die Zukunft, wenn solche Dinge ja immer mal wieder vorkommen können, wie gut kann der eigentlich bei einer Agentur von 50 bis 100 Mitarbeitern überhaupt sein?
Ja, ich denke, da ist das Stichwort Kundendiversifikation eins, was extrem wichtig ist. Wir sehen natürlich auch herausfordernde Mandate, wo ein Kunde einen extrem hohen Anteil des Umsatzes einnimmt. Das heißt dann nicht, dass das Ganze...
Das kommt, Entschuldigung, Marian, dass ich unterbreche, aber ich finde, das ist ein Aspekt, wo es eine Abhängigkeit von einer Agentur, wo eine Agentur eine Abhängigkeit von ein, zwei Kunden aufgebaut hat, dass sieht man oberflächlich nicht so oft, aber wenn man mal genauer hinschaut, finde ich, ist das ein Phänomen, was man dann im Detail relativ oft sieht, oder täusche ich mich da?
Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke, viele Agenturen sind ja auch mit einem Kunden groß geworden, sind dort sozusagen eingestiegen, mit denen gewachsen. Da kamen dann ein, zwei über die ersten Jahre hinzu und das sind auch immer noch die, die einen Großteil des Umsatzes auch erzielen. Es ist ja auch klar, wenn ich mit einem Kunde immer tiefer in die Wertschöpfung einsteige, immer mehr meiner Mitarbeiter darauf setze, dann bin ich ja sehr verzahnt mit dem Kunden. Der kann auch nicht auf mich verzichten und so steuert man manchmal auch solche Abhängigkeiten hin. Ehrlicherweise gibt es das ja auch in ganz großen Agenturen, die in der Vergangenheit dann durchaus große Probleme bekommen haben, wenn einer der Automobilfirmen beispielsweise sich entschieden hat, das Mandat zu beenden. Also ich denke, das sieht man in allen Größenordnungen und es ist nur wichtig, sich dort dann umso besser mit dem einen Kunden aufzustellen, über ja mehrjährige Verträge nachzudenken, die inzwischen sehr schwierig zu bekommen sind, aber durchaus nicht abwegig sind, ja. Wenn ich eine Agentur bin, die beispielsweise im Healthcare-Bereich, in dem wir auch sehr aktiv sind, unterstützt, dann schaffe ich das schon, mit den Pharmaherstellern auch mal 3- oder 5-jährige Rahmenverträge zu vereinbaren, die natürlich dem Käufer eine entsprechende Sicherheit geben.
Aber wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass die Planbarkeit in den letzten Jahren durchaus abgenommen hat, oder?
Ja, ich denke, das würde ich auch so sehen. Die Planbarkeit ist schwieriger geworden. Die Kunden nutzen vermutlich auch den hohen Wettbewerb aus und lassen sich dort nicht mehr auf die ganz langlaufenden Projekte ein. Ich denke, man muss ja nicht immer alles vertraglich zeigen. Man kann auch sozusagen Planbarkeit über die Historie zeigen, kann sich sehr, sehr genau anschauen, wie meine Kohorten laufen, wann brechen Kunden möglicherweise ab. Wie gewinne ich auch neue Kunden? Wie gehe ich damit um? Habe ich ein spezialisiertes Vertriebsteam oder ist es dann doch der Gründer, der ein externes Netzwerk hat und immer wieder über neue Themen stolpert? Das sind dann sicher Themen, wo man sich umso stärker aufstellen sollte, wenn man merkt, dass das Thema Planbarkeit jetzt nicht eins ist, das man unbedingt gewinnt.
Marian, hast du zum Abschluss des Gesprächs noch den ultimativen Tipp, oder es muss gar nicht der ultimative Tipp sein, den wirst du uns ja eh nicht verraten, aber noch ein, zwei Tipps, wie man die Agentur pimpen kann, auf was man noch achten sollte?
Ich denke, extrem wichtig und viele setzen das auch früh um, ist die zweite Führungsebene und ein starkes Team um sich herum. Jeder Gründer sollte sehr, sehr früh darüber nachdenken, wie er die Abhängigkeit des Unternehmens von sich selbst reduziert. Das sind Dinge, die fallen nicht immer einfach, dort abzugeben, auch nicht zum Telefon zu greifen, wenn der Klient anruft oder eben zu vermeiden, dass immer das eigene Telefon klingelt. Das sind Dinge, die schauen sich die Investoren genau an. Jedem ist klar, wenn ich einmal den Exit angehe, Teile meiner Anteile verkaufe, dann sinkt auch sozusagen das Incentive hier, 120% der Zeit zu investieren. Und so lohnt sich dann eben sehr früh auch starke Leute um sich herum zu platzieren, auch über Mitarbeiterbeteiligung sehr früh nachzudenken und zu schauen, dass man diese Leute an sich bindet und auch in so einen Verkaufsprozess dann involviert. Ich denke, das sind einfach Themen, die Investoren sehr stark schätzen. Es extrem starke Signale auch gesetzt werden können, wenn Mitarbeiter sich beteiligen, auch im Zuge von einer Transaktion und man so dann eben ja auch hohe Kaufpreise erzielen kann.
Wir hatten darüber ja auch schon mal im Vorgespräch gesprochen und ich war da ja so ein bisschen anderer Meinung und dachte, das würde ja passieren. Aber du und Roman Jod habt mich ja dann durchaus davon überzeugt und ich finde es auch nachvollziehbar, dass das Agenturen immens schwerfällt, eine zweite Führungsebene so aufzubauen, dass die auch so funktioniert, ohne dass die auch ohne die erste Führungsebene funktionieren kann. Das ist ein herausfordernder Prozess.
Absolut. Man muss ja nur mal in die Namensgebung der Agenturwelt schauen und merkt schon, dass dort ein gewisses Faible für die Gründer selbst da ist. Viele versuchen dann, die Künste sozusagen zu verwenden und den Namen verschwinden zu lassen. Das allein reicht vermutlich nicht. Da wird dann doch etwas tiefer reingeschaut und sich mal angeschaut, wo sind eigentlich die Beziehungen zu den Kunden aufgehangen? Wie tief im Unternehmen ist das alles an einer Person? Und klar, das fällt schwer, das ist nicht ganz einfach, aber ist unabdingbar, wenn man einen erfolgreichen Exit hinlegen möchte.
Ja, Marian, dann bedanke ich mich für deine Zeit und deine Insights. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, die Hörer auch.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
Also, bis dann. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.